Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Das erste Pre-Show dieses Herbst-Sessions, das hat zur Grundlage den Fall 175 des Katoshu. Wir haben im Zen verschiedene Koansammlungen, die wir benutzen. Bekannt sind euch meistens schon Mumonkan und Hikigan Roku. Das sind sozusagen die Klassiker. Und dann gibt es weitere Sammlungen wie das Rinzai Roku und so weiter und so fort. Und nachdem die Schüler einen bestimmten Grad der Entwicklung erreicht haben, die üben dann mit dem sogenannten Katoshu. Das ist eine Koansammlung, die in Japan zusammengestellt worden ist und der auch viermal japanische Zen-Meister vorkommen als Akteure. Allerdings hier nicht, diesen Fall Nummer 175. Da heißt es, Mayoku gräbt Unkraut aus. Da heißt es, der gelehrte Jushu Ryosui suchte Belehrung bei Mayoku Hotetsu. Mayoku sah ihn kommen, nahm einen Spaten, ging in den Garten und begann, Unkraut abzutragen. Dann, kaum als er einen Blick auf Ryosui geworfen hatte, kehrte er zu seiner Unterkunft zurück. Am nächsten Tag, als Ryosui erneut wegen der Belehrung kam, schloss Mayoku das Tor. Ryosui klopfte an die Tür und Mayoku fragte, wer ist da? Bevor er antworten konnte, erlebte Ryosui eine klare, tiefe Verwirklichung. Er sagte, Meister, du solltest mich nicht übersehen. Wenn ich nicht hierher gekommen wäre und dich getroffen hätte, würde ich vermutlich mein ganzes Leben damit verbracht haben, von Sutras und Shastras irregeführt zu werden. Jahre später sagte Ryosui der Versammlung der Mönche, das, was ich kenne, kennt nicht jeder. Das, was jeder kennt, kenne ich vollkommen. Ja, der gelehrte Ryosui, der sucht den Mayoku auf. Mayoku kennen wir aus dem anderen Chor. Da rennt er immer mit einem Glöckchen herum, ja, geht um seinen jeweiligen Gesprächspartner rum, schüttelt die Glöckchen und macht auf diese Weise auf sich aufmerksam. Also, viel ist von ihm nicht bekannt. Wir wissen, dass er ein Schüler des berühmten Basso Deutze war und der hatte halt sehr viele Nachfolger. Einer von denen ist Mayoku. Und interessant ist, der Ryosui, der will ja Belehrung von Mayoko und erwartet jetzt ein Lehrgespräch, ne, weil dieser Ryosui, der ist ja jemand, der selbst auch ständig Lehrreden hält und der wünscht sich Anregung von Mayoko, was er so seinem Publikum Neues über den Buddhismus so erzählen kann. Und Mayoko, der sieht ihn schon kommen. Und statt nun zu sagen, komm rein, lass uns mal Tee trinken und mal ein bisschen plaudern, holt er seinen Spaten und geht in den Garten und fängt wie der Teufel an, da Unkraut abzutragen und so weiter. Und der Ryosui, der sieht das mehr oder weniger sprachlos und denkt, na gut, der hat da noch was zu tun. Warten wir es mal ab, es wird schon noch eine Gelegenheit kommen, wo wir miteinander sprechen können. Aber die Gelegenheit kommt nicht. Mayoko tut den Spaten weg und geht sofort in seine Hütte oder seine Unterkunft und verschließt die Tür und lässt den Ryosui da draußen stehen. Naja, der lässt sich nicht abschrecken und also am nächsten Tag geht er wieder hin und versucht nochmal Belehrung zu erlangen. Und Mayoko, der sieht ihn kommen und verrammelt gleich in die Tür, ne? Dass der gar nicht erst reinkommt. Und der Ryosui, der geht dann hin und er pocht dann an die Tür. Und das Einzige, was er hört, ist: Wer ist da? Und natürlich wird er sagen, ja, hier ist der Gelehrte Ryosui, aber das wusste ja Mayoko schon längst. Das heißt, seine Frage, wer ist da, zielt auf was ganz anderes ab. Letztlich auf das Herz von dem Ryosui. Und das kommt auch bei dem an. Und es heißt dann, er hatte eine klare, tiefe Verwirklichung. Also, ihm ist etwas über sich selbst klar geworden, über sein wahres Wesen. Und das hätten wir gerne auch, dass uns das klar wird. Und es gibt ja auch Meditationen, wo wir uns immer wieder die Frage stellen, wer bin ich, ja? Und dann forschen und forschen und forschen. Und meistens kommt man nicht zu einer Antwort. Dogen, der hat ja empfohlen, wenn man diese Frage stellt, ja, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man merkt, nachdem ich alles an mir selber erforscht habe, bin ich in der Lage, mich selbst zu vergessen. Ein interessanter Fall, ja. Ich forsche und forsche und forsche die ganze Zeit, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich. Mir fallen ganz viele Dinge an. Ich bin der Sohn von dem und dem und der und der. Und lauter Sachen, 16 Jahre zum Beispiel, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich. Und zum Schluss denkt man, das bin ich alles nicht. Und wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, kann man sich selbst vergessen. Ein interessanter Wendepunkt in der Selbsterforschung. Kann man sich selbst vergessen. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dass wir uns selbst vergessen können, das heißt, dass wir alle diese Identifikationen, die wir vorher uns selber zugelegt haben, durchschaut haben, das ist eigentlich Trugbilder sind, dann können wir uns selbst vergessen. Und wenn wir uns selbst vergessen können, dann können wir von allen Wesen erleuchtet werden. Dann können wir mit allen Wesen harmonieren. Das ist ein neuer Zustand. Ja? Plötzlich fallen diese ganzen Zuordnungen in uns ab. Wir sind ganz offen und frei. Mit einmal können wir das Selbstähnliche in all dem, was uns umgibt, wahrnehmen. Das ist ein großer Augenblick. Der Paar spricht nun von Kensho, Wesensschau. Das heißt, wir erkennen, dass das, was uns gegenübersteht, wesensgleich ist. Die Katja im Standpunkt. Dies hat was Wesensgleiches von mir. Das stimmt auch, wenn ich sie so richtig anschaue. Dann sage ich mir, also, ja, Katja und ich, wir sind wesensgleich. Wir sind nahe Verwandte in unserem Wesen. Zu wem ich auch schaue, ich kann es überall erkennen. Wir haben alle diese Wesensgleichheit, sogar mit den Kerzen hier. Das ist schon ein bisschen ein größerer Schritt, aber letztlich können wir das auch bei anderen Wesen bemerken, beispielsweise bei Bäumen oder den Pflanzen, den Blumen, die hier sind. Wenn die Blumen hier gesteckt werden, dann als Appell an unsere Weisheit der Wesensgleichheit, dass wir das wahrnehmen können, dass diese Blumen da in diesem Gesteck, die wir benennen können oder nicht benennen können, dass die unsere Wesensgleichheit spiegeln. Naja, also der hat jedenfalls dieses Erlebnis, nachdem er gefragt worden ist, wer ist da? Ja, und dann sagte, ey, du sollst mich nicht übersehen, ja. Also bisher, als er da als Gelehrter kam, mit seinen ganzen Thesen und Konzepten und so weiter, da hat ja der Mayoko ihn anscheinend ignoriert, anscheinend. Im Grunde genommen hat Mayoko ihn zutiefst berührt, er hat seinen Spaten rausgeholt, ist in den Garten gegangen und ist aktiv geworden. In Diamantsutra, da heißt es im 26. Vers, wenn du mich mit der Stimme suchst, und wenn du mich mit dem Schiff möglichst genau zitieren wirst, da heißt es, also, okay, ich komme gleich drauf, da sagt der Buddha, wer nach mir in der Form sucht oder mich im Klang sucht, ist auf einem falschen Weg und kann den Tathagata nicht sehen. Der Tathagata ist der Buddha, ja. Den kann man nicht sehen, wenn man nach ihm in der Form sucht oder im Klang sucht. Nur das ist eins der Koren aus dem Diamantsutra, mit dem wir uns beschäftigen. Natürlich stellt sich die Frage, wie kann ich den Buddha sehen? Wo kann ich den Buddha begegnen? Und Mayoko macht es vor, wie man den Buddha sehen und wie man den Buddha begegnen kann. Nämlich im Samadhi aktiv sein. Dann kann jeder sehen, das ist nicht nur Mayoko, der da ist, das ist im Grunde genommen der Buddha, der da aktiv wird mit dem Unkraut in mein Lupus gebracht. So können wir den Buddha sehen, wenn wir hier Zazen machen und wir sind wirklich voll konzentriert, dann laufen hier 24 Buddhas durch den Tempel. Und man kann sie überall erkennen. Man kann sehen, der ist jetzt voll drin in dem, was er tut. Und dann strahlen wir voll das Wesentliche aus. Und jeder von uns kann es plötzlich erkennen. Und das hat Resonanz in uns. Wenn wir sagen, es ist so wichtig, dass wir als Sangha zusammenkommen und als Sangha üben, dann deshalb, weil wir auf diese Weise uns gegenseitig erfahrbar machen, wer und was der Buddha ist, indem wir uns gegenseitig wahrnehmen und indem wir uns auch selbst wahrnehmen, dem, was wir tun. Da können wir das Wesen des Buddha in uns lebendig machen. Der historische Buddha ist längst vergangen. Wenn wir nicht der Buddha sind, dann ist niemand der Buddha. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir selber der Buddha sein können. Ja, also positives Samadhi, so nennen wir das ja, oder aktives Samadhi, das ruft den Buddha in die Existenz. Und so können wir üben und das tun wir ja auch. Nun hat der Buddha in einer Rede mal von den vier Pferdearten gesprochen. Also er spricht da von dem ausgezeichneten Pferd, dem guten Pferd, dem schlechten Pferd und dem katastrophal schlechten Pferd. Das ausgezeichnete Pferd, so sagt das Sutra, bewegt sich, bevor die Peitsche seinen Rücken berührt. Schon beim Schatten der Peitsche fängt es an, sich zu bewegen. Ne? Ja, dann das gute Pferd, das empfängt den leichten Schlag der Peitsche und schon setzt es sich in Bewegung. Das schlechte Pferd, das bewegt sich erst, wenn es den Schmerz spürt von der Peitsche. Und das katastrophal schlechte Pferd, das bewegt sich erst, wenn der Schmerz bis ins Mark seiner Knochen vorgedrungen ist. Der Gaul geht einfach nicht los, da musst du draufhauen, das geht nicht mehr, ja. Ja. Naja, und es ist ja klar, nachdem der Buddha von diesen vier Pferdearten gesprochen hat und das versinnbildlich die verschiedenen Arten von Schülern, die man haben kann, als Lehrer. Das wissen ja die Lehrer, die unter uns sind, auch, dass es da solche gibt, die muss man nur so ganz von ferne das andeuten. Begriffen und andere, denen muss man das rein trommeln, bis so geht nicht mehr. Also von diesen Pferdearten zu hören, erweckt in uns natürlich den Wunsch, einklassifiziert zu werden als das beste Pferd. Jeder von uns möchte gerne das beste Pferd sein, schon beim Schatten. In der Peitsche wollen wir uns bewegen in Richtung Erwachen. Ja, das ist so unsere Tendenz. Und auf dem Weg dahin, das beste Pferd zu werden, da unternehmen wir natürlich allerlei Anstrengungen. Wir joggen darum, das beste Pferd zu sein. Wir machen Gaudiya Fastana morgens und stehlen unseren Körper, Dann hören wir uns Thich Nhat Hanh an und am Abend nochmal ein kurzes Teeshow hier aus dem Togenji. So kommen wir da allmählich in einen verbesserten Zustand, hoffen wir. Und das ist gerade so ein Hindernis, persönlich voranzukommen. Tut mir leid, wenn ich das sage, weil ich weiß, dass einige von euch meine Teeshows ab und zu hören. Und daraus versuchen, irgendeinen Honig zu ziehen. Shunryu Suzuki, der diese Geschichte auch erzählt in seinem Buch Zen Geist, Anfänger Geist, der sagt, es spielt eigentlich keine Rolle, welches Pferd man ist, ob wir das beste oder das schlechteste Pferd sind, ist eigentlich nicht wichtig. Aber er sagt, die Praxis, wenn man ein schlechtes Pferd ist, ist tatsächlich die beste, weil man sich am meisten anstrengt. Wenn man das beste Pferd ist, hat man es gleich erfasst, wenn man sich zur Ruhe legt und denkt, naja, das Leben ist schön. Es lässt sich gut ergehen und ist bequem, aber wenn man so ein Saugaul ist, ja, der einfach nicht so richtig vorankommt, dann hat man viel Erfahrung mit sich selbst. Und das ist das eigentlich Instruktive, dass wir uns selber erkennen werden. In Mohonkan spielt ja die Geschichte von dem nicht-buddhistischen Philosophen, der zum Buddha kommt. Da heißt es, ein nicht-buddhistischer Philosoph sagte zu Buddha, ich frage nicht nach Worten, ich frage nicht nach Nicht-Worten. Der Buddha saß nur da. Der Philosoph sagte bewundernd, der Welt einzig Verehrte mit seinem großen Verdienst hat die Wolken meiner Illusion weggeblasen und mir den Eintritt in den Weg ermöglicht. Und nachdem er sich verbeugt hatte, ging er fort. Da fragte Ananda den Buddha, was hat er kapiert, dass er dich so sehr bewundert? Da antwortete der Buddha, ein gutes Pferd läuft bereits beim Schatten der Peitsche. Jetzt könnte es sein, dass Ananda anfängt, sich mit dem Philosophen zu vergleichen und zu sagen, oh Gott, so ein gutes Pferd bin ich nicht, ich habe es ja nicht kapiert. Ja. Das wäre tragisch. Es wäre tragisch, wenn Ananda diesen Schluss ziehen würde. Wie das für uns alle tragisch ist, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen mit anderen. Sich zu vergleichen ist eine Methode, sich unglücklich zu machen. Also, vergleich dich mit Mozart, was der im Alter von 7 Jahren auf die Beine gebracht hat, und dann guck, wie es bei dir und ihm bestellt war. Was hast du da so hervorgebracht? Wie viel deiner Werke werden nach 33 Jahren immer noch aufgeführt, 200 Jahre nach deinem Tod? Was erwartest du? Was wird von deinen Werken dann sichtbar werden? Ja. Wenn ihr diese Art von Betrachtung anstellt, könnte nur auch glücklich sein. Und deshalb, darum geht es dem Buddha auch nicht. Und geht es nicht darum, dass wir das beste Pferd sind oder was für ein Pferd wir sind. Nein, es geht ihm darum, dass wir so sind, wie wir sind. Ein nicht-buddhistischer Philosoph, der ist wieder nicht-buddhistischer Philosoph. Gelehrter und so weiter. Und da ist Ananda. Ananda, 25 Jahre jünger als der Buddha, ein Vetter von ihm, der ihn täglich betreut und der über alle Regungen von Buddhas Seele, seinem täglichen Leben aufs Genaueste Bescheid weiß. Ja? Ananda, der sogar mitgekommen ist, als der Buddha nochmal nach Jahren seine Frau besucht hat, um sich zu entschuldigen, dass er da aus dem Schlafzimmer abgehauen ist, um die Leiden der Welt sich anzuschauen. Ja. Selbst da war Ananda dabei, hat sich das angeguckt. Das heißt, er hat das ganze spätere Leben von Ananda, seine Lehrtätigkeit, immer begleitet. Ananda hatte eine unglaubliche Fähigkeit, er war sozusagen der Kassettenrekorder des Buddhismus. Er konnte sich über 60.000 Wörter in der Reihenfolge, wie sie gesprochen waren, merken. So wird es überliefert. Und deshalb, er war ein Schatz. Aber er hat immer noch an sich gezweifelt. Wenn Kasyapa vor ihm stand, dem der Buddha gesagt hatte, dir, o Kasyapa, übergebe ich meine Lehre, jenseits der Worte, das Tor zum Nirvana und so weiter, dann will Ananda wissen, na, was hat dir denn der Buddha nun wirklich übergeben? Da ist doch was Geheimes dran gewesen. Ne? Denn ich habe ja alles mitgehört. Und das, was ich mitgehört habe, da habe ich nichts von dem mitgekriegt, was offensichtlich der Buddha bei dir gesehen hat. Also das war die Tragik von Ananda, dass er immer nicht glauben wollte, dass er als Ananda vollkommen ist. Dass er mit allem begabt ist, was er braucht, um zum Erwachen zu kommen. Und erst als Kasyapa dann später, nachdem der Buddha schon gestorben war und seinen Lehrvortrag hier die Teeshofane hochgezogen hatte, damit die Leute wussten, jetzt können sie kommen, und dann hielt er seinen Vortrag und dann war der Vortrag vorbei. Und dann hat Ananda ihn wieder gefragt, Kasyapa, sag's mir. Der Buddha da ins Signal weitergegeben. Und da schreit Kasyapa immer: Ananda! Ja, das fährt ihn ins Gedärme. Und in dem Moment rafft er es. Es geht nicht um irgendwelche geheimen Lehren. Nee, hier, Ananda, Ananda. Wo bist du? Ja, hier bin ich. Wer bist du? Da. Ich bin selber ein Buddha. Hat er kapiert. Endlich. Ja. Gut, also Ananda, können wir sagen, der hat sehr, sehr viel getan, um in diesen Zustand zu kommen. Und er war ein sehr, sehr wichtiges Mitglied der Sangha, weil er sehr die Sangha betreut hat. Ja? Ihm war das sehr wichtig. Und es war ihm ja auch wichtig, das weibliche Element in die Sangha zu holen. Der Buddha wollte ja erst keine Frauen zulassen als Nonnen. Und dann hat der Ananda ihn gemerkt und hat gesagt, wer hat dich denn groß gemacht? Das ist doch deine Stiefmutter, die dich betreut hat. Von der hast du doch alles. Wieso darf die nicht einen buddhistischen Orden beitreten? Und schließlich hat sich der Buddha erreichen lassen. Und schließlich konnten auch Frauen dem Orden der Sangha beitreten. Und der Buddha ist damals so den Konventionen gefolgt, nach denen eben Frauen wie das ja manchmal heute noch so gesehen wird, andere Qualitäten und weniger Qualitäten haben als Männer. Furchtbarer Irrtum, wenn wir angucken, was Männer in der Welt anrichten, dann kann man sich ja nur wünschen, dass die Frauen Einfluss haben auf die große Weltpolitik und den einfach mal wahrnehmen. Statt dass die Männer da immer noch Kriege führen und sich gegenseitig totschießen und so weiter. Es wäre herrlich, wenn wir mehr weibliche Bestimmerkraft in der Wirklichkeit erleben könnten. Und da war Ananda ganz vorne an und hat sich darum gekümmert, dass die Frauen in die Sangha kommen und da eine Rolle spielen. Und wir wissen, wie wichtig die Frauen in unserer Sangha sind. Und wir wissen auch, wie schön es ist, wenn sie selbstbewusst auftreten. Wenn sie Herrin der Umstände sind und das auch wissen, das ist für uns alle eine Erholung. Ja. Na gut, also mir ist wichtig, dass wir haben ja jetzt viele, die auf dem Weg noch relativ frisch unterwegs sind. Und für die ist es besonders wichtig, sich vor Augen zu führen, dass das Hiersein, das Meditieren, dass die alltäglichen Dinge, wie das Arbeiten, das Spazierengehen, Sprechen mit Menschen, Baden, aufs Klo gehen, Essen, dass das eigentlich alles reicht, um vollkommen wach, lebendig und menschlich zu sein. Wenn wir das voll ausfüllen, wenn wir da wirklich reingehen, wenn wir das wirklich erleben, wenn wir nicht ins Funktionieren gehen, sondern wenn wir existieren in dem, was wir tun, in dem, was wir mitbringen, dann haben wir das volle Potenzial, was der Buddha angestrebt hat, nämlich dann sind wir wahre Menschen. Der Buddha wollte kein Überwesen werden, der wollte kein Gott werden. Nein, der wollte uns helfen, uns vom Leiden zu befreien, indem wir uns selber erkennen, indem wir uns selbst akzeptieren, indem wir uns selbst vertrauen und die grundlegende Güte dessen, was wir haben und wer wir sind, annehmen und dann gehen. Und manchmal ist es nicht erfreulich, was wir an uns haben. Aber es gehört auch zu uns. Und das können wir auch durchdringen. Und darin können wir auch das Wirken des großen Lebens erkennen, wenn wir dazu Ja sagen. Und deshalb, die erste Übung, die wir hier machen, ist, sagt zu euch selbst, ja, so wie ihr seid, versucht nicht durch Joggen euer Leben zu verbessern und der Erleuchtung näher zu kommen. Nein, seid, was ihr seid. Und freut euch nachher, denn da ist so viel Schönes dabei. Gut, und auch manches Schattige, das will ich zugeben. Aber daran arbeiten wir dann später.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.